Er sitzt auf dem Thron, er regiert, so singen wir es. Und um das wollen wir heute Morgen auch mal in einen Text schauen, aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, wo es um die Geschichte vom Volk Israel geht, Leute, die dort nachgefolgt sind. Und wir wollen dort schon mit dem Augenmerk reingehen und sagen, wer regiert denn? Ich möchte euch vorlesen aus dem Danielbuch, Kapitel 1. Gerade die ersten 16 Verse aus dem Danielbuch, Kapitel 1. Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Das war etwa so um 600 vor Christus, wo das sich zugetragen hat. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen. Ebenso ein Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte in sein Land und bewahrte es in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Das ist noch ein interessanter Aspekt. Die Leute, die in Jerusalem gewohnt haben und dort im Tempel waren, die haben damit gerechnet, dass Gott ihren Schatz wird schon beschützen. Und jetzt kann da wirklich ein heidnischer König kommen und den Tempelschatz oder einen Teil von dem Schatz mitnehmen. Das ist, muss für sie unglaubliches, also etwas, was sie sich überhaupt nicht haben können vorstellen können, gewesen sein. Also, der Nebukadnezar befahl seinen obersten Hofbeamten Aschpenas, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache schreiben und sprechen lernen. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung, sprich Gehirnwäsche, können sie in meinen Dienst treten. Ich weiß nicht, ob man das könnte vergleichen, aber vielleicht, wenn jemand von uns nach Nordkorea würde, ausgesiedelt werden und dort wird versucht werden, den Apparat einzuschliessen. Kann man sich vielleicht als Bild so für uns heute vorstellen, wie das wäre, so ein Regime, wo man nachher versucht, dass du dort so denkst, wie sie denken. Unter den Judäern, die ausgesucht waren, muss ich noch eins weiterschalten, gell? Unter den Judäern, genau, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Das ist auch noch interessante Namen. El ist gleich Gott, gesehen bei zwei, Mishael, Daniel und Hanania heisst Yahweh, ist eigentlich auch für Gott. Ja und ja, also Hanania und Asaria. Daniel, das ist hochinteressant, Gott ist Richter. Also er ist der, der über uns Menschen richtet. Hanania, Gott ist barmherzig. Gütig. Mishael von Michael oder auch Micha. Wer ist so mächtig wie Gott? Und Asaria, Gott ist der, der hilft. Also die haben Namen, damals haben ja die Eltern ihren Kind Namen gegeben, wo sie gehofft haben, dass dann eine Charaktereigenschaft von dem in ihrem Leben durchscheint. Da, man könnte sagen, das Evangelium ist da deportiert worden. Jetzt müssen wir aber schauen, was dann passiert, was dort Nebukadnezar respektive in Babylonien passiert. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mishael Meshach und Asaria Abednego. Darf nicht mehr erinnert werden an den Gott von Israel. Andere Namen, da kommt man nicht auf den Gedanken, es könnte einen Gott geben. Und jetzt schauen wir ins Herz von Daniel. Jetzt sehen wir etwas, was in seinem Inneren vorgeht. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgt dafür, dass Aspenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund ausseht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Versuch es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit den anderen jungen Männern, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach 10 Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von dem königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse. Vegetarisch, Vegi, wir sagen. Von der Tafel des Königs brauchten sie nichts zu nehmen. Das Danielbuch ist ein interessantes Buch. Die ersten 6 Kapitel geht es eigentlich um persönliche Geschichten, so wie wir jetzt auch hören, von diesen 4 Männern, was die erleben, aber grundsätzlich eigentlich auch eine Geschichte von Daniel, seinem Leben. Nach dem 6. Kapitel gibt es einen Ausblick in die Zukunft ein. Bis auf die heutige Zeit sind Theologen und Professoren und Wissenschaftler dran, herauszufinden, was auch mit diesen Zeiteinheiten, die im Danielbuch auf heute würde passen und nicht. Also es ist ein spannendes Buch, das eigentlich wie die Zukunft hineinlangt. Aber jetzt auch die ersten 6 Kapitel oder das erste Kapitel, das wir jetzt angeschaut haben, ist nicht einfach nur so eine schöne Erzählung von jemandem, der etwas erlebt hat mit Gott oder von Leuten, die mit Gott etwas erleben, sondern hat eine andere Bedeutungsebene noch drin. In dem ganzen Buch geht es eigentlich auch darum, dass es ein Bild ist für die Wirklichkeit, in der wir als Menschen leben. Babylon ist nämlich in der Bibel so ein Sinnbild für die Weltmacht, die gegen Gott steht. Im 1. Kapitel vom Danielbuch geht es um die Frage, wer hat Macht? Wer ist König? Wer regiert? Wer ist wirklich der Chef der Welt? Jahwe, der Gott Israels, oder der Nebukadnezar? Nebo, kurz genannt, der König von Babel, der für das Böse, das sich gegen Gott erhebt, steht. Wer ist wirklich Gott? Jahwe oder Nebo? Was sehen wir, wenn wir den Text lesen? Wer hat Macht? Aus dem Text aus ist klar geworden, Babel hat Macht. Ausgewählte junge Teenager, darunter der Daniel, werden als Geisel genommen. Da verhindert niemand etwas. Die werden deportiert und ihre Namen werden umbenannt. Im Neuen Testament, in den Evangelien, lesen wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 davon, wie Jesus versucht wird vom Satan. Und dann sagt der Satan, also der Gegenspieler von Gott, sagt zu Jesus, ich stelle mir das so vor, er öffnet wie so ein Vorhang, in die unsichtbare Welt wird irgendwie offen oder die ganze Welt wird irgendwie geöffnet, wie das genau geht. Und auf jeden Fall sagt er zu Jesus, ich zeige dir jetzt alle Reiche von der ganzen Welt, alle Macht, alle Schätze, alles und das will ich dir alles geben, wenn du jetzt nicht knündelst und mich anbetest. Und was dann passiert, das finde ich, zeigt etwas von dieser Macht, die Satan hat, weil Jesus widerspricht ihm nicht. Jesus sagt zu ihm nicht, du Lügner, das stimmt gar nicht. Die Macht der Welt, die sind all mir. Das ganze Erdreich, das gehört alles mir. Er widerspricht ihm nicht. Aber was er natürlich macht, er betet ihn nicht an. Also die Welt und ihre Herrlichkeit sind wir auch in dieser Geschichte drin, ist unter der Herrschaft vom Satan, vom Bösen. Ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen daran erinnern, Babel hat Macht. Weltweit ist die Verfolgung der Leute, die an Jesus Christus glauben, im Moment am grössten, ist noch nie so hoch gewesen. Oder sind noch nie so viele Christen verfolgt worden, wie zur Zeit jetzt, in der Weltgeschichte. Wer bewusst mit Jesus lebt, der muss damit rechnen, dass er ins Schussfeld vom Satan kommt. Und es gibt so seit jeher auch aus der Kirchengeschichte raus so drei Bereiche, wo die Kirchenväter uns schon sagen, wo man auch aus der Bibel herauslesen kann, wo sagen, drei Bereiche gibt es dort, leitet besonders sein Augenmerk drauf. Und das eine ist Macht. Man könnte mal sagen, Ehrsucht. Die Bibel, auf den ersten Seiten schreibt sie uns vom ersten Mord, Kain und Abel. Dort ist es gegangen um Macht, um Ehr. Der Kain, der nicht so angesehen wird von Gott, wie der Abel, und eifersüchtig wird auf den Kain, und der zu Tod schlägt. Wir sehen es weiter, zum Beispiel bei Josef und seinen Brüdern, Familie, 12 Kinder. Und das eine Kind wird ein bisschen mehr bevorzugt und die anderen werden eifersüchtig. Wollen den umbringen. Das Gegenteil von Ehrsucht ist Bescheidenheit, Genügsamkeit, also mit dem, was ich habe, glücklich und zufrieden sein. Wir als Kirche gehen so langsam in eine Phase rein, wenn der Christen oder ich am Sonntagmorgen denken, wenn die Person in den Gottesdienst kommt, spreche ich sie nach dem Gottesdienst noch an auf etwas oder auf etwas Persönliches, wo man vielleicht schnell etwas sprechen oder auf ein Datum oder einen Termin. Und dann passiert es etwa die, dass man nicht einmal Zeit findet, um mit dieser Person zu reden. Obwohl wir uns das vorher nicht gedacht haben, sind wir in verschiedenen anderen Gesprächen und am Schluss haben wir vielleicht das Gespräch mit dieser Person, die wir zuerst gedacht haben, gar nicht können suchen. Was macht das mit dir, wenn der Pastor dich nicht speziell beachtet? Was macht das mit dir, wenn an deinem Arbeitsplatz der Chef dich nicht speziell beachtet? Was macht das mit dir, wenn du zu wenig Likes auf deine Kommentare oder auf deine Bilder bekommst? Ehrsucht, wollen jemand sein, im Mittelpunkt, Beachtung überzukommen, ist irgendwie so etwas, was ein Grundbedürfnis ist von uns allen, aber man kann es eben übertreiben. Und dort setzt der Satan an, dass er dich in die Richtige schieben will, dass du nicht mehr frei bist, dass du nicht mehr genügsam sein kannst, dass du immer unzufrieden bist, dass immer mehr muss sein. Ehrsucht und Macht, eines von seinen Lieblingsgebieten. Geld, das Nächste. Könnt ihr in der Kirche nicht endlich aufhören, von Geld zu reden? Es gibt doch viel Wichtigeres als Geld auf dieser Welt. Der Glaube ist doch viel wichtiger. Hast du gewusst, dass das Wort Geld häufiger vorkommt in der Bibel als das Wort Himmel? Hast du gewusst, dass Jesus immer wieder Geschichten aus der Bibel, Geschichten als Vergleich benutzt, nicht aus der Bibel, also in der Bibel stehen sie, aber als Vergleich benutzt er die und von 38 Vergleichen, die er macht, 16, also mehr als ein Drittel, Vergleich sind mit Geld. Und nicht einfach so, sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Darf ich dich fragen, wem gehört dein Herz? Wärst du bereit, das, was du hast, weiterzugeben? Wenn Gott dir das aufs Herz legt? Oder hängst du an deinem Besitz, an dem, was du hast? Es ist ja ein Grundbedürfnis von uns, die Sicherheit, die wir brauchen. Logisch. Und trotzdem kann der Satan das wieder nutzen für seine Zwecke und uns anfangen, festzusetzen drin. Dass wir Gott aus dem Blickwinkel verlieren. Unser Gründer von Chrysona, der Spittler, der hat, ich finde das noch lustig, einfach amüsant, der hat so einen Satz prägt und gesagt, ihr werdet mir mal dankbar sein im Himmel für jeden Stutz, den ich euch aus dem Hosensack geklopft habe. Das finde ich so. Er hat es verstanden, er hat verschiedene Werke aufgebaut. Wir wissen bis heute, soziale Werke, aber er hat ja Geld gebraucht für das. Und er hat das verstanden, den Christen können zu helfen, loszuwerden vom Geld und ins Reich Gottes zu investieren. Das Zweite, Gebiet. Und das dritte Gebiet ist Geschlechtlichkeit. Sexualität. Das ist auch etwas, was in uns hineingelegt ist von Gott. Das hat jeder Mensch in sich. Aber wie ist es, wenn plötzlich dich ein Mann anzieht, der schon verheiratet ist, oder eine Frau, die schon verheiratet ist? Verstehst du, Satan versucht dich immer wieder zu verwünschen auf diesem Gebiet. Also das, was in dir angelegt ist, natürlich einfach wieder in seine Richtung zu ziehen und zu verschlechtern in deinem Leben. Darum, Tipp von meiner Seite her, ich schaffe es auch nicht immer, aber es ist, glaube ich, wirklich hilfreich. Fang an, in diesen Situationen, wo du angezogen bist von jemand anderem, wo du genau weißt, es ist nicht richtig aus Gottes Sicht, nicht weitere Schritte zu gehen. Also nicht Schritte in diese Richtung, um den Kontakt zu vertiefen, sondern bleib neutral, vertief den Kontakt nicht. Du musst auf der Seite von Jesus Christus, dem Sieger, bleiben. Und das bleibst, wenn du am besten gerade von Anfang an machst, was Jesus in dieser Situation machen würde. Also nicht bewusst Situationen suchen, wo die Person weiss, jetzt kommt zum Beispiel am Arbeitsplatz, jetzt kommt die in Pause, immer um 9 Uhr. Also wenn ihr jetzt nicht eine allgemeine Pause habt, aber ich weiss genau, um 9 Uhr macht die Person Pause, jetzt gehe ich auch immer genau um 9 Uhr in Pause, dann treffe ich an die Person dort. Ja, dann machst du um 9:30 Uhr Pause, wenn sie schon Pause gehabt. So kleine, einfach nicht Schritte in die falsche Richtung machen. Gell, der Satan, der ist ja gar nicht blöd. Das ist kein Schulenbub. Der weiss schon, wie er dich und mich verwünscht. Der kennt unsere Schwachstellen. Und das bedeutet, dass die Schwachpunkte, die wir haben, dass wir die immer auch in den Gott in die Hände legen und ihn um seine Kraft, um seine Stärke bittet. Dass wir es Jesus hinheben und ihn bittet, uns zu bewahren. Im Vater unser kommt ja das auch. Bewahre uns vor dem Bösen. Also wo Jesus schon sagt, hey, betet um Bewahrung vor dem Bösen. Und wenn du merkst, dass du Schritte in die falsche Richtung gegangen bist, wenn du heute Morgen da bist und merkst, oh, auf einem von diesen drei Gebieten bin ich schon falsche Schritte gegangen, gib es zu vor Gott. Gang vor Gott. Stimm überein mit ihm. Sag ihm, dass er Recht hat und dass dir leid tut. Für Vergebung erlangen, um Vergebung bitten. Und gell, wenn du von irgendetwas nicht loskommst, das gibt es ja immer wieder. Wenn du wie gebunden bist an etwas, dann bist du bewusst, dass du mindestens jemanden brauchst, wo du Vertrauen kannst haben, aber wo mit dir zusammenkämpft, wo du nicht kannst als Einzelkämpfer. Wenn du gebunden bist, nicht brauchst Hilfe außen, dann kannst du nicht als Einzelkämpfer drin bestehen. Dann braucht es jemanden, der mit dir zusammen, oder vielleicht sogar eine Gruppe von Leuten, die zusammen mit dir versucht, den Sieg von Jesus zu erringen. Der Satan, Babel, die haben die Macht. Und es sind viele Menschen, die unter seiner Macht leben. Aber es sind nur wenige, die in der Babel-Religion Chancen haben. Haben das gemerkt in den Vers 3 und 4? Wer da eine Chance hat, was für Leute ausgewählt werden? Junge Menschen. Wissen, Daniel war ungefähr ein Teenager, 16, 18 Junge. Kein Gebrechen, schön, begabt, weise, klug, verständig. Das sind die Maßstäbe der Babel-Religion. Kommen die euch bekannt vor? Was für Maßstäbe gelten in der Gesellschaft, in der wir heute leben? Darf ich als Vater etwas sagen? Weißt du, wenn du so ein Kind hast, dann kannst du stolz sein. Was ist, wenn deine Kinder sich anders entwickeln? Was machst du dann? Dann wirst du demütig und merkst, dass dir im Leben nicht alles gelingt. Und wirst barmherzig mit anderen Menschen, wo du merkst, dass denen vielleicht auch nicht alles ihrem oder anderen Eltern, wo du merkst, dass denen im Leben auch nicht alles gelungen ist. Aber wie anders ist Jesus, wenn man mal schaut auf Jesus. Jetzt habe ich da eine schwarze Folie tun kann ich das? Ah, genau, wie anders ist Jesus? Er sagt, kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen sind. Wenn Lasten euch niederdrücken, wenn ihr euch quält. Oder anderer Satz aus der Bibel: Gott hat die aus menschlicher Sicht Törichten ausgewählt. Gott hat sich den Schwachen von dieser Welt angenommen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, sagt Jesus. Was nicht gilt vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist von der Welt, hat Gott erwählt. Meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Also bei Jesus gibt es einfach keine Hürde, die jemand nehmen muss. Das ist der Unterschied zu der Babel-Religion. Um bei Jesus dabei sein zu dürfen, darfst du so kommen, wie du bist. Und musst nicht jemand besser sein. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, wenn ich das gewusst hätte und jetzt höre, dann will ich zu Jesus. Ich will mein Leben Jesus schenken. Du kannst das tun mit einem ganz einfachen Gebet, indem du ihm sagst, Herr Jesus, komm du in mein Leben hier. Babel hat viel zu bieten. Der Satan kann Macht verleihen, aber nur auf die Zeit. Da liegt eine junge Christin nach einem schweren Unfall im Krankenhaus. Der erste Besuch ist eine Schulkollegin, ganz in schwarz gekleidet. Wenn du Satan dein Leben schenkst, kann ich dir versprechen, wirst du sofort wieder gesund. Die junge Christin ist recht gross herausgefordert. Was macht sie jetzt? Was ist wichtiger, Gesundheit oder mit Jesus unterwegs zu bleiben? Sie entscheidet sich, mit Jesus unterwegs zu bleiben. Am Daniel, dem stehen die Wege in Babel offen. Aber er hat einen Entschluss in seinem Inneren gefasst, in seinem Herzen. Er findet für sich selber, ich will Gott treu nachfolgen. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Gott untreu werden, das möchte ich nicht. So sagt sich Daniel in seinem Inneren. Hey, Tafelkost von dem König, das muss ein schlimmer Buffet gewesen sein. Da ist das, was der Christian am Anfang gebracht hat, von dem Osterbrunch. Nichts dagegen. Und der Daniel verweigert zönig Speisen. Der Grund dazu ist klar, Babylonier tun einen Teil von diesen Speisen immer ihre Götzen oder ihre Götter opfern. Und auf der anderen Seite haben die Juden, die Israeliten auch ganz klare Vorschriften, was für Fleisch sie essen dürfen und was nicht. Sie unterscheiden zwischen reinen und unreinen Tieren. Aber Babylon ist erlaubt, alles zu essen. Kängurufleisch bis zum Schwein. Die Juden aber nicht. Die haben Essensvorschriften. So, und jetzt stellt euch den Daniel in dieser Situation vor. Ein junger Mann, deportiert in einem völlig fremden Umfeld. Die Kirnwäsche läuft. Der Versuch von der Kirnwäsche ist am Laufen. Und jetzt bietet der unverfroren, aber höflich der Speisemeister um eine Ausnahme. Er bittet um Veggie-Menü, Gemüsediät, Wasserkur. Kein Wein, kein Fleisch, kein Fisch, nur Salat und Wasser. Daniel verweigert das Essen vom Königsbuffet. Das kann an einem Selbstmord gleich kommen. Wer die Speise vom König nicht gegessen hat, Kopf ab. Er hätte doch die Sache ein diplomatischer angehen können. Hey, was soll's, wenn ich jetzt von diesem Buffet hier esse? Man muss ja nicht so kleinlich sein. Oder hätte sagen können, oh, ich habe es auf dem Magen. Ich brauche Diät. So hätte er eventuell die Speise vom König auch nicht essen müssen. Aber der Daniel, echt krass, folgt der Jesus nach. Folgt der Gott nach. Und was macht er? Er gewinnt gerade noch drei Freunde dazu. Durch seine radikale Nachfolge werden andere auch motiviert. Durch einen einzigen wächst da plötzlich etwas in diesem fremden Land. In der Bibel sehen wir, die kleine Zahl hat grosse Versprechen von Gott. Gott fängt vielmals im Kleinen an und bringt mit dem grosse Sachen in Bewegung. Also Gott kann mit einem Einzelnen, der ihm treu ist, ganz grosse Sachen in Bewegung bringen. Was kann nicht alles geschehen, wenn ein Einzelner kompromisslos, radikal in der Nachfolge von Jesus lebt? Gott bestätigt ja auch Daniel und seine Freunde. Das lesen wir dann. Nach 10 Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Hey, grossartig, wie da Gott wirkt. Bei Salat- und Wasserdiät nehmen sie mehr zu als die anderen vom Pommes- und Steakbuffet vom Nebo. Die erleben, was viele in der Osterzeit bei uns erfolgreich erlebt haben, zunehmen. Daniel erringt mitten in Babel einen Sieg für Gott und wird für andere zum Vorbild. Er und seine Freunde bleiben mitten im Zentrum vom Bösen, Gott treu. Und Gottes Größe und Stärke und Herrlichkeit und Macht wird offenbar durch dir. Mitten im Feindesland 4 lebendige Wegweiser zu Gott. Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Leuten, die ihm nachfolgen, ihr seid das Salz von der Erde. Ihr seid das Licht von der Welt. Der Daniel hat dort gelebt, wo Rettung nötig war, zumindest im Feindesland. Und er wird von Gott dazu gebraucht, Menschen, sein eigenes Volk vor dem Untergang zu retten. Aber das hat ihm viel gekostet, viel Mut, das hat ihm viel, ich denke, Gebet, viel Schweiß, viel emotionale Kraft hat ihm das gekostet. Das kostet etwas, Gott nachzufolgen, das kommt nicht einfach so. Das hat einen Preis. Aber es hat auch eine Auswirkung. Eine Wirkung von der Kraft Gottes im Feindesland. Und andere Menschen können einhängen, können andocken. Und werden auch von dieser Kraft erfüllt und sind mit dabei. Wenn wir versuchen, Gott treu zu bleiben, wird Gottes Macht sichtbar. Wir werden Wegweiser zu Gott. Und Gott braucht uns dazu, Menschen vor dem Untergang zu retten. Es braucht dich und mich Mut. Es braucht dich und mich viel Kraft. Die wollen wir uns erbitten von Gott. Dann durch Gott und sein Wirken, wenn wir ihm treu nachfolgen, kommt heilende, rettende, helfende Wirkung auf andere Menschen. Und das ist ein Gewinn. Ein Gewinn für die ganze Welt. Ein Gewinn für die Welt, wo du drin lebst. Du bist ein Gewinn. Ein grosser, grosser Gewinn. Wenn du krass, radikal Jesus nachfolgst. Wenn du den Preis auf dich nimmst, den es kostet, wirst du viel und Grosses erleben. Das sehen wir aus dem Danielbuch, das sehen wir in der Kirchengeschichte, das sehen wir überall. Kann ich dir zusagen? Verspreche ich dir. Darf ich dir 2 Fragen zum Schluss stellen? Und um einen kurzen Moment Zeit hast, auch um darüber nachzudenken, jetzt für dich selber am Platz, in aller Ruhe, Stille. Welches sind deine Schwachpunkte, wo der Satan versucht, dich zu Fall zu bringen? Und bring dir zu Jesus. Und bitte Jesus um Bewahrung und um Kraft. Das Zweite ist, wie und wo könntest du durch ein kompromissloses Leben für Gott und andere zum Vorbild, zum Wegweiser werden? Gott fängt mit Einzelnen an, die ihm treu sind, und setzt mit ihnen grosse Sachen in Bewegung.